Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 25. August 2025. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Das optimistisch verfasste Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler, einem der bekanntesten Schweizer Aktienexperten, sollte in keinem Bücherregal fehlen. Beim Buch handelt es sich nicht um einen trockenen Ratgeber, sondern es bündelt das Wissen aus über 50 Jahren Börsenerfahrung. Es richtet sich an alle, die Verantwortung für ihr Vermögen übernehmen und langfristig Wohlstand aufbauen möchten. André Kistler zeigt auf, wie sich klug, diszipliniert und ohne Spekulationsdrama investieren lässt. Auch für internationale Anlegerinnen und Anleger bleibt der Schweizer Franken ein sicherer Hafen. Seine Botschaft lautet: Investitionen in Schweizer Qualitätsaktien lohnen sich heute mehr denn je. Das hochinteressante Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler ist jetzt auf buchhaus.ch, ich wiederhole, auf buchhaus.ch erhältlich. André Kistler, «Aktien souverän investieren», Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Meine Damen und Herren, wenn ich mich dieser Tage mit Deutschen unterhalten, auch Kollegen der Weltwoche, wir haben solche, die in Deutschland leben, auch Autoren, deutsche Autoren, die für die Weltwoche tätig sind, ja, dann bekomme ich von allen eigentlich mehr oder weniger das Gleiche zu sagen. Und es fällt auf, wie schlecht die Stimmung in der Bundesrepublik ist, insbesondere im Zusammenhang mit den Realitäten, die diese ungebremste Massenzuwanderung heraufbeschworen hat in vielen, vielen Städten in Deutschland. Und das breitet sich immer weiter aus, dieses Unbehagen. Und das ist mir in den letzten Tagen wieder einmal bewusst geworden, wie dringlich das ist und wie schlecht, ja, wie tief im Keller die Stimmung da bei vielen in der Bundesrepublik ist und wie wenig davon in der etablierten Mainstream-Politik wirklich abgebildet wird. Man hat hier also tatsächlich auch das Gefühl, dass die politisch Verantwortlichen zwar allmählich bereit sind zuzugeben, dass die Migration, die offenen Grenzen, all diese hochfliegenden, moralisierenden, falschen Vorstellungen, dass die nicht unbedingt das Gelbe vom Ei gewesen sind, beziehungsweise Punktlandungen in der Beschreibung der Wirklichkeit. Aber was denn wirklich passiert, ob da Gegensteuer gegeben wird? Also das Unbehagen wächst. Und viele tragen sich tatsächlich mit dem Gedanken, wenn sie es sich leisten können, in die Schweiz zu fahren. Also der Abwanderungsdruck nimmt zu. Auch das ist ein Alarmsignal in der Bundesrepublik. Die Rahmenbedingungen verschlechtern sich auch für die Wirtschaft. Kein Wunder, dass da auch Unternehmer, sofern sie können, wobei sie in Deutschland ja Wegzugssteuern berappen müssen. Das ist gewaltig, ist eigentlich unglaublich, dass wenn man das Land verlässt, dass man da offensichtlich Wegzugssteuern bezahlen muss. Eine für Schweizer fast unvorstellbare Idee, dass der Staat auf so etwas kommen kann. Nein, also unvorstellbar ist ja nichts, aber dass man es zulässt, dass der Staat so etwas machen kann, dass man Politikern die Stimme gibt, die so etwas nicht verhindern, das ist aus Schweizer Sicht durchaus gewöhnungsbedürftig. Aber die wirtschaftlichen Bedingungen verändern sich zum Schlechten. Und da kann vielleicht ein Beispiel jetzt gleich herausgepickt werden. Wir haben schon darüber berichtet in unserer deutschen Ausgabe. Und zwar geht es darum, dass in Deutschland eine Mindestlohnerhöhung geplant ist, 13,88%. Und da wehren sich jetzt Unternehmer dagegen, unter anderem prominent Dr. Andreas Ritzenhoff, Mitglied des Präsidiums der IHK Kassel Axel Marburg, Kreisvorsitzender MIT Mittelstandsunion Marburg Biedenkopf, selber ein Industrieller, selber ein Fabrikbetreiber und Unternehmer, und da wird also in drastischen, wie ich meine, richtigen Worten gewarnt, dass eben eine Mindestlohnerhöhung natürlich dazu führt, dass das Lohnniveau sich generell erhöhen wird, dass natürlich die Arbeitslosigkeit steigen wird, vor allem in den niedrigen Lohnsegmenten, aber eben, dass der ganze Belastungsdruck, die Bleiplatte, die ohnehin schon auf der deutschen Unternehmerschaft liegt, da wird nochmal mächtig draufgesattelt. Und vergessen wir nicht, dass Deutschland auch sehr hohe Nebenkosten hat, die dann die Unternehmer tragen müssen. Und da darf man sich eben nicht wundern, wenn Deutschland jetzt gerade im nächsten Quartal, ich komme dann gleich noch darauf, in wieder Rezessionsgefilde abtaucht. Im ersten Quartal sah es ja nicht so schlecht aus, da ist die deutsche Wirtschaft um 0,3% gewachsen. Jetzt aber geht es wieder abwärts. Die Financial Times hat darüber intensiv berichtet. Zum Thema Zuwanderung ist zu sagen, dass in der Sonntagspresse die Dublin-Zentren der Bundesrepublik etwas näher unter die Lupe genommen wurden. Und da ist so beiläufig das ganze Elend des Dublin-Systems zusammengefasst. Nämlich die Autorin schreibt da, dass eben Deutschland in den letzten Jahren viel zu viele Asylgesuche ausgestellt hätte. Warum? Weil ja auf dem Landweg gar kein Asylgesuch möglich wäre, denn gemäß Dublin-System kann ein Asylbewerber nicht einfach à la carte durch die EU pilgern und dort sein Asylgesuch stellen, wo es ihm am besten gefällt, sondern man muss an den Außengrenzen bei diesen Anrainer- oder Außenstaaten, dort muss man sein Asylgesuch stellen, aber eben Schönwetterkonstruktion Dublin, diese Staaten, Italien, Griechenland, die haben ja gar keine Anreize, hier die ganze Verantwortung zu schultern. Da macht man eben das, was eben praktisch ist. Man gibt diesen Asylbewerbern ein Zugticket, registriert sie nicht, und da müssen dann die anderen schauen, wie sie damit zurande kommen, weil die meisten Asylbewerber ja sowieso nicht in Italien oder in Griechenland bleiben wollen. Einzig ein Viktor Orban hat das damals ganz konsequent gemacht, auch die Zurückweisung. Ungarn übrigens ein Land, das keine illegale Einwanderung mehr hat. Wenn man da abstellt auf die Medienberichte, auch auf die politischen entsprechenden Verlautbarungen, während in der Rest-EU da die freie Bewegung möglicherweise ein bisschen, aber nicht maßgeblich eingeschränkt wird. Also, Deutschland hat jahrelang die meisten Asylbewerber aufgenommen, auch weil Rückführungen innerhalb der EU oft so langwierig sind. Ja, während die Deutschen die Tore geöffnet haben, natürlich sicherlich auch, um einen guten Eindruck zu machen, der Fluch des Guten, der Fluch des Gutmenschentums. Und man hat natürlich die Bereitschaft der anderen, sich an die Regeln zu halten, massiv überschätzt. Denn wenn man einzelne dieser sogenannten Flüchtlinge, Dublin-Flüchtlinge, wieder zurückgeben wollte, haben die anderen dann natürlich da nicht mitgemacht. Die Deutschen also hier gewissermaßen bestraft durch ihre migrationspolitische Streberrolle. Auch wie da das System ausgenützt wird, ist natürlich unglaublich. Die Bürokratie, also ein niederschmetternder Befund aus dem alltäglichen Migrationswahnsinn in Deutschland, wo ja Hunderttausende im Land sind, die eigentlich ausreisen müssten, ohne Asylgesuch, aber die bleiben dort, weil es einfach nicht möglich sein soll, die auszuschaffen. In der Schweiz haben wir diese Themen natürlich auch schon öfters besprochen, und da gibt es die Aussage eines früheren Justizministers, Christoph Blocher, der selber diese Migrationsthematik zu verantworten hatte in den 2000er Jahren. Er hat gesagt, natürlich kann man diese abgelehnten Asylbewerber zurückschaffen, aber man muss es eben auch tun wollen. Man muss hier ganz entsprechend auch hart handeln als Staat, um die eigene Rechtsordnung durchzusetzen. Diese Dublin-Zentren, die als Aufenthaltsstellen gelten, die funktionieren allerdings nicht, sind auch unterbelegt, und eben die anderen Staaten weigern sich da entsprechend mitzumachen. Was mir auffällt, wenn ich in die deutschen Zeitungen blicke, jetzt im Zusammenhang vor allem auch nach der Trump-Gipfeldiplomatie, dem möglichen Tauwetter zwischen USA und Russland, da hat sich jetzt die Tonalität noch einmal verschärft. Im Mainstream keine Geisterdebatten mehr, Taurus muss geliefert werden, also hier hacken, schlagen sozusagen die mediale Marschkolonne in den Osten. Sie wird schon zumindest schreibtischmäßig indoktriniert, man peitscht die Stimmung hoch. Und eine weitere Facette da in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der von mir eigentlich geschätzte Konrad Schuller, ein sehr erfahrener Journalist, der schreibt da, es ist nicht klar, ob der amerikanische Präsident bei Trost ist. Europa muss deshalb jetzt selbstständig werden. Die Uhr tickt, denn schon 2027 könnten in Frankreich Putinisten an die Macht kommen. Das ist also die ganz alltägliche Überheblichkeit des deutschen Medienmainstream. Man könnte ja mal fragen, ja warum? Besteht denn überhaupt die Möglichkeit, dass sogenannte Putinisten, was heißt Putinisten? Das sind einfach die, die möchten, dass der Ukraine-Krieg auf dem Verhandlungsweg gelöst wird, dass dieser Krieg aufhört und die auch der Auffassung sind, dass die Russen legitime Sicherheitsinteressen hätten und nicht nur die Russen alleine schuld sind an dem, was da in der Ukraine an Unheil passiert. Das macht sie noch lange nicht zu Putinisten, aber da sehen Sie die ganze polemische Zuspitzung, die polemische Aufrüstung da im Medien-Mainstream. Ja, das ist eben Demokratie. Es wollen immer mehr Leute in Europa nicht, dass die Politik, die die EU und auch die noch in den Seilen sich an der Macht haltenden Regierungen, wie etwa in Frankreich, zum Teil auch in Berlin, da sind ja die Mehrheiten sehr dürr und dürftig geworden, ja, dass diese Politik, mit der ist man einfach nicht einverstanden. Man sieht die Resultate, man sieht die Auswirkungen und man möchte einen Kurswechsel. Das ist Demokratie, aber das wird eben nicht mehr akzeptiert im deutschen Medienmainstream. Das sind dann eben die bösen Putinisten, die Uhr tickt und man muss jetzt hier vollenden Tatsachen schaffen. Ich meine, stellen Sie sich einmal diese Argumentation vor hier, diese Einpeitscherallüre, diese Reitpeitschenattitüde, die da zum Ausdruck kommt. Und da wird also geschrieben, diese Konstellation ist ein seltener Glücksfall, dass jetzt also die Briten, die Franzosen und die Deutschen hier Druck machen möchten auf Russland, den Krieg verlängern möchten. Aber bald könnten die vielleicht weg vom Fenster sein. Frankreich könnte in der Präsidentenwahl an die putinistische Rechte fallen. In London könnten die Nationalisten um Nigel Farage Einfluss gewinnen. Und wenn dann noch die AfD in Deutschland die Brandmauer durchbricht, braucht Putin keinen Krieg mehr, um Europa zu dominieren. Für dessen Führer gilt deshalb heute, dieses souveräne Kontinent gelingt noch in dieser Wahlperiode oder er gelingt nie. Der souveräne Kontinent, das ist auch eine Aufrüstung der Sprache und ein neuer Tonfall. Ich glaube nicht, dass in der alten Bundesrepublik da diese doch bedachten und zum Teil auch etwas behäbig wirkenden Politiker mit diesen schrillen Mobilmachungstönen aufgefallen wären. Übrigens in diesem Zusammenhang eine Buchempfehlung von mir. Ich habe das aufgeschlagen, natürlich ein Klassiker, Theodor W. Adorno, Probleme der Moralphilosophie. Vielleicht jetzt etwas ein ziemlich abrupter Sprung in die Sphäre der Hochphilosophie, aber aus einem mir noch unergründlichen Drang heraus habe ich dieses Buch aus meiner Bibliothek gezückt und angefangen darin zu lesen. Ich bin jetzt nicht ein natürlicher Adorno-Fan, aber ich bin schwer beeindruckt von der ersten Vorlesung zur Moralphilosophie, die er 1963 gehalten hat. Und dort hat Adorno sehr klug auf einen wichtigen Tatbestand hingewiesen im Zusammenhang mit der Moral oder dem, was ich als Moralismus bezeichnen würde, der überschießenden Moralattitüde. Er hat nämlich gesagt, ja, viele Studenten würden von ihm verlangen, dass er ihnen praktische Handlungsanweisungen gibt im Zusammenhang mit einer Moralphilosophie. Also was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir uns politisch engagieren? Und Adorno spürt da, wie der Aktivismus oder der Praktizismus, wie er sich ausdrückt, in der damaligen Zeit offensichtlich zunimmt Und er stellt dann da sozusagen den Widerstand des Gedankens dagegen. Er sagt, hören wir mal auf, die Praxis zu vergöttern, einfach etwas tun zu wollen oder eben handelnd auf der richtigen Seite stehen zu wollen. Machen wir uns zuerst einmal klar, was das Gute und das Richtige überhaupt ist. Also der Gedanke, die Theorie wird dagegenüber der Praxis ausgezeichnet. Natürlich in einer etwas anspruchsvollen Sprache, aber ich versuche hier trotzdem ein Zitat herauszupicken. Ich hoffe, es ist das Richtige. Moralphilosophie in diesem Sinn heißt, dass man sich die Problematik der moralischen Kategorien, dass man sich die Fragen, die sich auf das richtige Leben und die Praxis in jenem höheren Sinn beziehen, und zwar unerschrocken und ungehemmt, wirklich einmal bewusst macht, anstatt dass man glaubt, diese ganze Zone wäre eben als praktische dem theoretischen Denken enthoben. Denn wenn man die Praxis für etwas Höheres und Reineres hält, ja, dann wird eben irgendwann die Praxis auch den Vollstreckern übertragen. Dann ist plötzlich das Handeln, das Marschieren und man weiß gar nicht mehr, warum, sozusagen das Endresultat einer gedankenlosen Moral oder eben eines gedankenlosen Moralismus. Theodor W. Adorno warnte davor, eben von diesem Kurzschluss der Werte und dessen, was man für moralisch richtig hält, gleich zum Handeln zu schreiten. Und das ist das große Problem meines Erachtens, gerade in unserer Zeit, wo eben alle von Werten reden, von der Moral, vom Guten, das Richtige zu tun. Und man möchte handeln, man möchte eben entsprechend auch tätig werden. Keine Geisterdebatten mehr, schickt den Taurus, das ist eine ganz gefährliche Mentalität. Und ich finde es interessant, dass ausgerechnet ein Philosoph, der dann von der 68er-Bewegung teilweise vereinnahmt wurde, die ja sehr aktivistisch war, dass eben dieser Philosoph vor diesem Praktizismus, vor diesem Aktivismus oder man könnte auch sagen vor diesem Moralismus, vor diesem gedankenflachen Moralismus gewarnt hat. Aber jetzt verzeihen Sie diesen Kurzexkurs, wir steigen wieder in die Nachrichten ein. Etwas Lustiges, etwas zum Schmunzeln, aber eben auch wieder bezeichnend. Bei Sky Sports hat es einen skurrilen Vorfall gegeben und zwar hat da die Moderatorin Katharina Kleinfeld, eine wirklich blendend aussehende, blonde Frau und Moderatorin, einen schwerwiegenden Fauxpas gemacht nach dem Spiel zwischen Eintracht und Werder. Hat sie einen Verlierer der Eintracht im Werder-T-Shirt befragt und dann hat sie nicht gemerkt, dass das eigentlich ein Spieler der Verlierermannschaft ist, im anderen Trikot, und hat also den sportjournalistischen Kapitalfehler begangen, den eigentlichen Verlierer als Gewinner anzusprechen. Und das hat jetzt doch einige Wellen geworfen und ich kann Ihnen sagen, der sozusagen der gesellschaftlich relevante Aspekt dieser Story liegt eben darin, dass man in den Medien offensichtlich zu stark Wert darauf legt, wie jemand aussieht, der die Nachrichten präsentiert und nicht unbedingt, wie gut er auch darüber Bescheid weiß, was er sagt. Bei mir ist natürlich das Gegenteil der Fall. Ich sehe nicht nur sehr gut aus, sondern maße mir auch an, einigermaßen Bescheid zu wissen. Nein, Spaß beiseite. Also mit dem Aussehen habe ich es nie machen können. Dann in Berlin die Mohrenstraße, seit vielen hundert Jahren so benannt. Kennen Sie auch, dort ist ein von mir damals frequentierter Fitnessclub, glaube ich, angesiedelt gewesen. Die heißt jetzt Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen haben sich die Aktivisten durchgesetzt. Anwohner finden das geschichtsvergessen, darunter auch der bekannte Historiker Götz Ali, der gerade wieder ein neues Buch, ein sehr breit besprochenes Buch herausgebracht hat. Und interessant ist jetzt, dass es gegen diese Umbenennung der Mohrenstraße eine Bürgerinitiative gegeben hat. Wir lesen darüber in den Zeitungen. Und da steht also, mehr als 1100 Bürger hätten gegen die Umbenennung Beschwerde eingelegt, nachdem der Bezirk ihnen eine Verwaltungsgebühr von bis zu 700 Euro angedroht hatte, zogen 900 Bürger ihren Widerspruch zurück. Das ist also die direkte Demokratie in Berlin. Wenn man Widerspruch anmeldet, dann bekommst du eine Buße, genannt Verwaltungsgebühr. Und weil sich das viele auch nicht leisten können, ja, ziehen sie die Klage wieder zurück. Und man lässt dann halt der Obrigkeit oder beziehungsweise den Lautesten unter den Aktivisten ihren Lauf. Deshalb wiederhole ich hier meine Forderung, mehr Schweizwagen, mehr direkte Demokratiewagen, aber richtige direkte Demokratie. Dass wenn eben der Bürger Nein sagt, wird er nicht dafür bestraft. In Deutschland haben sie offensichtlich eine Einsprachskultur, wo du eine Buße zahlen musst oder eben, wie es dann heißt, eine Gebühr, eine Verwaltungsgebühr, damit du deinen Widerspruch zurückziehst. Übrigens, der Anton Wilhelm Amo gilt als erster afrodeutscher Akademiker. Dann sind wir also froh, dass jetzt auch bei der Straßenbenennung die politische Korrektheit mitleidlos durchgezogen werden kann. Annäherung an den Rivalen China. Indien wird auch mit Russland nicht brechen. Wichtig, die Politik, wie sie die EU jetzt vorantreibt, wird einfach dazu führen, dass China, Indien und Russland noch näher zusammenrücken. Europa bleibt außen vor. Die Amerikaner machen Frieden mit Russland und auch einen Deal mit China, halten auch zu Indien sachliche Beziehungen. Was glauben Sie, wird der Verlierer sein dieser Außenpolitik, die jetzt nicht einfach nur von Putinisten, wie die FAZ schreibt, abgelehnt wird? Ja, Europa ist neben der Ukraine der ganz große Verlierer. Dann nochmal ein Beispiel für die einfach auffällige Arroganz da im Tonfall der deutschen Medien. Merz hat seine Rolle in Trumps Soap-Opera gefunden, schreibt die Welt, prominenter Autor Robin Alexander. Der US-Präsident hat Diplomatie und Außenpolitik in etwas Neues verwandelt, in eine Soap-Opera. Wieso? Wieso ist das eine Soap-Opera, wenn man transparent einmal sieht, wie diese Gespräche laufen, wenn man diese diplomatischen Zusammenkünfte, zum Beispiel da dieser Eklat im Weißen Haus mit Zelensky, wenn man sieht, wie das läuft, die Fragen der Journalisten oder jetzt gerade letzte Woche mit den Gästen aus der Europäischen Union, das ist ja ein Durchbruch zur Transparenz, das ist doch viel besser als diese salonfähige Verlogenheit und Verschwiegenheit hinter den Kulissen, die wir vorher haben. Aber da merken Sie eben, der Journalist ist verärgert, weil Trump Transparenz herstellt. Und das ist nicht im Interesse der Journalisten. Dann können sie nämlich nicht mehr als Hehler oder als Überbringer der Nachricht oder gewissermaßen als Zwischenhändler der Wahrheit in Erscheinung treten. Der Trump hebelt da sozusagen, entzieht den Journalisten auch ihre Grundlage für Fake News. Das ist bemerkenswert. Trump must not reward Putin for his aggression in Ukraine. Mike Pompeo, der frühere Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika, das habe ich herausgezückt heute Morgen aus der Financial Times, weil es Ihnen zeigt, dass Trump mit seiner Friedensdiplomatie, mit seiner Verständigungsdiplomatie mit Russland auf großen Widerstand trifft, gerade auch in den eigenen republikanischen Reihen. Und das bringt mich dazu, die eher düstere Interpretation des von uns befragten interviewten amerikanischen Geopolitik-Professors John Mearsheimer ja doch als die plausiblere zu bezeichnen. Ich fürchte, er hat recht, dass eben trotz den Anstrengungen Trumps diesen Frieden auf diplomatischem Weg herbeizuführen, dass das nicht gelingen wird. Er hat zu viel Widerstand. Er hat Widerstand aus Amerika, aus der republikanischen Seite, auch von den Demokraten, er hat Widerstand aus der EU und deshalb ist man da gut beraten, nicht allzu euphorisch jetzt auf die diplomatische Beendigung dieses Krieges zu hoffen. Germany falls back into recessionary territory as second quarter GDP revised down. Also die Financial Times hier mit einer auch düsteren Standortbestimmung für die deutsche Wirtschaft. 0,3% im zweiten Quartal ist die deutsche Wirtschaft nach unten gegangen und damit eben schon wiederholt. Der second quarter drop, the largest in a year, also ist der größte Rückfall und nach einem kleinen Wachstum im ersten Quartal, 0,3%, ist das jetzt wieder eine schlechte Nachricht. Von den letzten 10 Quartalen ist die deutsche Wirtschaft in deren 6 geschrumpft. Das ist das Problem. Und vor diesem Hintergrund würden jetzt Minister, wie zum Beispiel Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, eben die Notwendigkeit von Handlungen betonen. Und der deutsche Kanzler Merz habe da schon die strenge Schuldenbremse gelockert. Dann interessant, dass Das Pentagon, darüber habe ich jetzt nicht wenig gelesen, vor allem auch in dieser Rüstungseuphorie in den deutschen Medien. Das Pentagon, die Amerikaner haben Auflagen. Sie sagen, nein, Selenskyj, du darfst jetzt nicht mit Langstreckenraketen da den Krieg ausweiten auf russischem Gelände. Darüber ist ja berichtet worden, mit dieser Superrakete Flamingo, die sie da offenbar haben wollen. Flamingo, was für ein zynischer Name für so eine Rakete. Und die Amerikaner stehen da auf die Bremse, während beispielsweise eine Frankfurter Allgemeine Zeitung hier möchte, dass der Krieg eskaliert. Und das Wall Street Journal erklärt dann auch noch, dass wie genau da die Gebietsabtretungen und Gebietsprobleme sich abspielen in der Ukraine. Übrigens würden sich schon wichtige Republikaner distanzieren von Trumps Zollpolitik. Das noch ein Blick in die US-Medien. Meine Damen und Herren, das war's fürs Erste von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen tollen Wochenstart und melde mich dann sogleich wieder zurück. Merci vielmal Ihnen allen. Einen schönen Tag.